Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 446.
Es ist 11 Uhr. WDR aktuell.
Die Nachrichten mit Detlef Dickmann. Guten Tag. Das Verhältnis zwischen den USA und Russland bleibt angespannt. Zum ersten Mal seit dem US-Raketenangriff in Syrien und noch vor ihrem geplanten Treffen in dieser Woche haben US-Außenminister Tillerson und sein russischer Kollege Lavrov miteinander telefoniert. Lavrov verurteilte dabei erneut den Angriff der USA. Hermann Krause, WDR Moskau.
Es gebe keine eindeutigen Beweise, dass die syrische Armee Chemiewaffen eingesetzt habe. Ein Angriff auf ein Land, das gegen Terrorismus kämpfe, spiele nur den Extremisten in die Hände, heißt es auf der Seite des Außenministeriums. Ignoriert wird in Moskau völlig, dass auch die Türkei, eigentlich ein Verbündeter Russlands in Syrien, von einem Giftgasangriff auf die Stadt Khan Sheikhoun spricht. Viele Verletzte werden mittlerweile in türkischen Krankenhäusern wegen Vergiftungen mit Sarin und Chlorgas behandelt. Russland bleibt nach wie vor bei der Behauptung, syrische Kampfjets hätten eine Waffenfabrik getroffen, dabei seien chemische Stoffe ausgetreten.
In Ägypten ist offenbar ein Anschlag auf eine Kirche koptischer Christen verübt worden. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums sollen mindestens 13 Menschen getötet und mehr als 40 verletzt worden sein. Die koptischen Christen stellen etwa 10% der ägyptischen Bevölkerung. Sie waren wiederholt Ziel von Anschlägen islamischer Extremisten. Das Wetter in Nordrhein-Westfalen. Heute scheint den ganzen Tag die Sonne und es wird frühlingshaft warm. In Detmold erreicht die Temperatur 18 Grad, in Solingen 20 und in Gladbeck sind es 21 Grad. Das war WDR aktuell. WDR 5, die Verkehrslage. Und A59 Bonn Richtung Köln zwischen Dreieck Bonn-Nordost und Troisdorf 2 Kilometer Stau, Zeitverlust mehr als 10 Minuten.
WDR 5 DOC 5, das Feature.
Seit in der Türkei die Re-Islamisierung voranschreitet, brechen in den deutschen Gemeinden zunehmend Loyalitätskonflikte auf. 2 Jahre lang hat der Autor zahllose Moscheen und muslimische Familien in Deutschland besucht, um herauszufinden, wie sich die Moscheegemeinden verändern.
Gleich nach meiner Geburt hat mir mein Vater in Afghanistan den Koran in die Ohren geflüstert. Mit 5 Jahren musste ich jeden Tag in die Moschee gehen, um den Koran auf Arabisch auswendig zu lernen. Seit einem halben Jahrhundert pendle ich als Journalist zwischen dem Abendland und dem Morgenland hin und her.
Der Koran ist das Gesetz. Die Moscheegemeinden in Deutschland. Ein Feature von Gafur Zamani. Erstes Kapitel. Morgenland im Abendland.
Im Abendland.
Die Venloer Straße in Köln ist eine alte Industrie- und Handelsstraße. Hier liegt das Morgenland im Abendland. Tür an Tür. Dönerbude neben Dönerbude, muslimische Supermärkte, Buchläden, Reisebüros und vieles mehr. Nebenan, im Abendland sozusagen, Bierbrauereien, Bars und Bratwurstbuden. Und während am Freitag die Muslime zur Moscheegemeinde DİTİB wandern, der Zentrale der türkischen Moscheegemeinden für ganz Europa, pilgern auf der anderen Straßenseite die Nichtmuslime zu den Diskotheken, Konzerthallen und Kneipen. Auf der einen Straßenseite leuchtet über einem Lokal Halal-Produkte, Halal-Essen, islamisch erlaubte Produkte, islamisches Essen. Mosaik heißt das Restaurant mit Imbiss. Über dem Eingang an der Außenmauer steht passenderweise in einem Mosaikfries alles aus eigener Herstellung.
Hallo,
guten Abend.
Auch innen gibt es Mosaiken. Der Besitzer Hasan Öşürük und seine Familie fühlen sich hier wie in ihrer türkischen Heimat. Hasan hat zwar keine Zeit für mich, aber erklärt trotzdem völlig verschwitzt,
Hier ist Deutschland, hier musst du arbeiten. Türkei, einen Tag arbeiten, einen Tag nicht arbeiten.
Hassan steht an einem Holzkohlegrill.
Hier ist aber Akkordarbeit.
Seine Frau Aylin steht derweil an dem riesigen Dönerspieß. Die Tochter, die 20-jährige Teslime, hat ein weißes T-Shirt an. Enge Jeans, aber kein Kopftuch. Die meisten Kunden sind nicht Muslime. Onkel Murat serviert das Essen im Restaurant. Der andere Onkel Tanjurt bereitet gerade Ayran zu, eine türkische Buttermilch. Nazrin, die kleine 5-jährige Tochter, spielt zwischen Küche und Restaurant mit ihrem Spielzeug. Auch die Großmutter ist da und hilft, wo sie kann. Die Familie, Vater, Mutter, Tochter, Sohn, Onkel und Großmutter leben und arbeiten bis spät in die Nacht im Restaurant. Nur zum Schlafen gehen sie nach Hause. Hassan lebt seit 50 Jahren in Deutschland. Sein Vater brachte ihn als Baby mit.
Ich war 6 Jahre alt, als ich angefangen habe zu arbeiten. Ich habe Wasser verkauft, ich habe Schuhe geputzt.
Immerhin konnte er über 300.000 Euro sparen, um sich eines Tages seinen Traum erfüllen zu können. Hassan will in die Türkei zurückkehren und dort eine neue Existenz aufbauen.
Die deutsche Kultur hat mich gar nicht interessiert. Ich komme gar nicht mit dem Kontakt. Diese Kultur hasse ich auch manchmal. Ich wollte gar nicht hier leben. Wirklich.
Mit seiner Kultur meint Hassan die islamische Kultur. Die islamischen Sitten und Bräuche. Es ist einfach zu definieren. Halal und Haram. Erlaubt und verboten. Fast alles, was die Deutschen machen, ist Haram, also verboten, sowie Alkohol und Schweinefleisch. Aber es gibt hunderte alltägliche Gepflogenheiten, die er beachten muss, obwohl sie für ihn nicht islamisch sind. Zum Beispiel gibt man Nicht-Muslimen eigentlich nicht die Hand. Aber in Deutschland geht das nicht immer, schon gar nicht als Gastwirt. Im Sommer kommen Nicht-Muslime oft leicht bekleidet ins Restaurant. Pärchen küssen sich, Frauen und Männer gehen zusammen schwimmen. All das ist Haram, verboten.
Zweites Kapitel. Im Teehaus der Moschee predigt Erdogan.
Hassan ist gläubiger Muslim. Es ist Freitag und das Freitagsgebet kann man nicht allein zu Hause praktizieren. Man muss in die Moschee gehen. Hassan hat gerade die islamischen Reinigungsrituale in der Restauranttoilette durchgeführt. Hände, Füße und Gesicht gewaschen, das ist obligatorisch vor dem Moscheebesuch. Wer sexuellen Kontakt mit einer Frau hatte, muss duschen. Während Hassan weg ist, übernehmen seine Frau Aylin und die Tochter Teslime das Geschäft. Sie gehen nicht zum Freitagsgebet. Es gibt viele Entschuldigungen dafür, zum Beispiel, wenn Frauen ihre Tage haben, gelten sie als unrein. Unreinen ist der Moscheebesuch verboten. Wenn ich jetzt in die Moschee gehe, muss ich darauf achten, was Halal und Haram, erlaubt und verboten ist. Ich muss immer wieder im Namen Allah sagen. Zum Beispiel, wenn ich gefragt werde, ob ich Moslem bin, darf ich nicht einfach antworten, ja, ich bin Moslem, sondern Alhamdulillah, Lob gebühre Allah. Daran merkt man, ob ich ein guter oder ein verwestlichter Moslem, gar ein Abtrünniger bin. Wer abtrünnig ist, erhält der Scharia zufolge die Todesstrafe. In vielen islamischen Ländern wird sie auch praktiziert, in Saudi-Arabien zum Beispiel, im Iran und in meiner Heimat Afghanistan. Die modernen Minarette und Moscheekuppeln der muslimischen Gemeindezentrale in Köln sind aus der Ferne nicht gut sichtbar. Sie müssen niedriger als der Kölner Dom sein. Soweit haben sich die Stadt Köln und die Moscheegemeinde geeinigt. Alles andere bleibt bis heute ungeklärt. Wer finanziert den Bau? Die Gemeinden? Woher haben sie das Geld? Wann wird die Moschee endlich fertig? Wer bezahlt ihren Betrieb? Die Imame? Also die islamischen Geistlichen? In welchem Verhältnis steht die Moscheegemeinde zum deutschen Staat? Ich dränge mich durch die vielen Gläubigen zu der Treppe, die zum Büro von Bruder Bakir führt. Bakir Alboa ist Generalsekretär der Moscheegemeinde namens DITIB. Untereinander sind alle Muslime Brüder. Ich habe also knapp 2 Milliarden Brüder. Hassan trennt sich hier von mir und geht direkt zum Gebet. Das ist die Stimme von Bakir al-Boa. Er ist auch Muezzin. Den Ruf der Muezzin darf man in Deutschland nicht auf der Straße hören. Deshalb steht er unter der Kuppel der Moschee und ruft die Muslime zum Gebet. Al-Boa ist offiziell kein Imam, sondern für den interreligiösen Dialog der Moscheegemeinde zuständig und gibt sich als Vermittler zwischen Muslimen und Nichtmuslimischen. Ich fahre mit dem Aufzug der Moschee zum Teehaus. Ich bestelle mir auch einen Tee und schaue im Fernsehen einen türkischen Sender, der pausenlos im Hintergrund läuft. Staatspräsident Erdogan ist hier ständig präsent. Gerade läuft eine alte Rede vom Mai 2015 in Karlsruhe. 6 Monate vor den Wahlen in der Türkei. Erdogan besuchte damals Deutschland. Mitveranstalter war die Union Europäisch-Türkischer Demokraten, UETD. Eine Lobbyorganisation der Regierungspartei AKP in Europa, mit der die DİTİB-Moscheegemeinde eine Allianz bildet. 1,5 Millionen türkischer Wähler haben großen Einfluss auf die Wahlen in der Türkei.
Drittes Kapitel. Eine Moschee wie in Medina.
Al-Boa sitzt in seinem Büro in der 4. Etage. Es ist etwa 16 Quadratmeter groß und voll mit Büchern und Zeitschriften. Al-Boa stammt aus einer türkischen Gastarbeiterfamilie. Sein Vater kam bereits in den frühen 60er Jahren nach Deutschland. Seit 3 Jahren hat er die deutsche Staatsangehörigkeit. Al-Boa tut so, als hätte die DİTİB-Moscheegemeinde mit dem türkischen Staat nichts zu tun.
Jetzt werden wir auch als Fremde betrachtet, obwohl wir deutsche Staatsbürger sind und in Deutschland arbeiten, in Deutschland leben, unsere Kinder in Deutschland zur Welt bringen, unsere Leistungen, geistige wie materielle Leistungen für Deutschland einbringen.
Ich will wissen, wie die Moscheen eigentlich in Deutschland geführt werden, die unter dem Dachverband namens DİTİB stehen.
Ich muss sagen, dass unsere Moscheen in Deutschland, Alhamdulillah, ähnlich funktionieren wie die erste Moschee in Medina. Das ist eine ähnliche Situation jetzt in Deutschland.
Später treffe ich Al-Boa mit vielen anderen Brüdern aus islamischen Ländern im Innenhof der Moschee wieder.
Lesen Sie den Koran richtig? Studieren Sie das Leben unseres Propheten. Wie hat unser Prophet, nachdem er von Mekka nach Medina ausgewandert hat, in Mekka sich seinen jüdischen, christlichen oder polytheistischen Nachbarinnen und Nachbarn verhalten hat?
4. Kapitel. Deutschland aus türkischer Sicht.
Heute sind wenige Gäste bei Hassan. Es ist noch früh und er hat Zeit, ausführlicher mit mir zu sprechen.
Deutschland ist kein Land, Deutschland ist ein GmbH. Deutschland arbeitet für Amerika.
Hassan ist fest davon überzeugt, dass die christlich geprägten Staaten die muslimische Kultur zerstören.
Deutschland, Amerika oder so, irgendwer, die wollen unsere Kultur kaputt machen und unsere Glaube wollen die kaputt machen.
Die deutsche Kultur ist für praktizierende Muslime eine verdorbene, verrohte Kultur. Das Grundgesetz erlaubt vieles, was die Scharia verbietet. In islamischen Gesellschaften bestimmt der Vater über das Leben der Familienmitglieder, ihre persönliche Freiheit. Er regelt es so, wie er es von seinem Vater gelernt hat. Und bei neuen Situationen befragt er den Imam als letzte Instanz. Die islamische Religion regelt das Leben eines Muslims von der Geburt bis zum Tod. Deswegen wollte Hassan nie Deutscher werden und auch nicht versuchen, die deutsche Kultur zu verstehen. Das stand für ihn nie zur Debatte. Die Frage war für ihn vielmehr, wie lange es dauert, bis die Deutschen Muslime werden.
Es sind so viele Christen, die Muslim werden. Ich habe so viele hier deutschen Frauen, deutschen Männer, die Muslim geworden sind.
Teslime kommt und setzt sich im Hinterzimmer des Restaurants neben mich. Das ist für ihre Familie ungewöhnlich, denn ich bin ein fremder Mann. Für mich ist das kein Problem, obwohl ich als Muslim aufgewachsen bin. In Afghanistan der 60er und 70er Jahre hatte der damalige König den Schleier abgeschafft und ich war in einer gemischten Schule, in der es normal war, dass Mädchen unverschleiert im kurzen Rock neben Jungen saßen. Kein Imam, kein islamischer Geistlicher hat dagegen protestiert. Teslime ist in Köln geboren und aufgewachsen und gerade 20 Jahre alt geworden. Sie trägt kein Kopftuch. Teslime stellt sich ihre Zukunft anders vor als ihre Eltern. Auf jeden Fall möchte sie nicht in der Gastronomie arbeiten. Teslime studiert Maschinenbau. Ein Onkel von ihr hat in der Türkei eine Firma, in der sie nach dem Studium arbeiten kann. So bleibt sie in der Familie.
Weil wir sind sehr gebunden als Familie. Wir tun immer alles zusammen, wenn wir auch irgendwo hingehen oder sagen wir einen Urlaub machen. Meistens sind wir immer zusammen.
Teslime ist muslimisch erzogen worden im Sinne des Koran.
Und ich war auch in der Moschee. Wir haben auch unsere Religion in der Moschee gelernt. Wir haben Koran gelernt, die arabische Schrift. Ich kann auch Arabisch lesen.
Fünftes Kapitel. Die blonde Muslimin.
Sie heißt Gül Keskinler und kam wie Hassan als Kind nach Köln. Sie trägt eine orangefarbige Jeans, ein schwarzes Hemd und eine orientalische Goldkette. Sie ist verheiratet und Mutter von zwei Kindern. Gül Keskinler hat sich nach dem Studium der Betriebswirtschaft selbstständig gemacht und besitzt die deutsche Staatsbürgerschaft. Ihre Integration in Deutschland ist für sie zum Lebensthema geworden. Sie ist politisch aktiv, CDU-Mitglied und war lange Integrationsbeauftragte des Deutschen Fußballbundes. Der Konflikt zwischen islamischem Gesetz und deutschem Recht war auch für sie schwer auszuhalten. Aber Gül Keskinler begann sich zu emanzipieren.
Also wenn wir so hitzefrei hatten in der Schule und früher Schulschluss hatten, dann habe ich mir wirklich so 2-3 Stunden gestohlen, in Anführungsstrichen. Bis die Mutter kam, war ich dann mit meinen Freundinnen im Freibad oder mal im Hallenbad. Aber es ging dann wieder schnell nach Hause, bevor die Mutter kam, musste dann auch alles erledigt werden, was sie mir aufgetragen hat.
Sechstes Kapitel. Wenn aus einer Moschee ein islamischer Staat wird.
Die Moscheegemeinde funktioniert zumindest offiziell wie jeder Verein. Wenn in einem Ort 7 Muslime leben, dann können sie bereits einen Verein gründen. Eigentlich kann sogar jeder für sich eine kleine Moschee zu Hause einrichten. Das Handbuch dafür gibt es im Internet. Imame kann man sich selbst aussuchen, die jedes Gebet rezitieren. In Deutschland heißen die meisten der türkischen islamischen Vereine DİTİB.
Die Moschee ist eine Zweigstelle des Gotteshauses in Mekka.
Dieser Grundsatz ist für alle DİTİB-Moscheevereine gleich.
Nach islamischer Überzeugung ist der Koran so erhalten, wie er vor etwa 1400 Jahren offenbart wurde. Trotz zahlreicher Übersetzungen ist für die gläubigen Muslime nur der arabische Text verbindlich. Die heiligen Worte des Koran erhalten religiöse wie weltliche Gebote, Verbote und Weisungen für das tägliche Leben der gläubigen Muslime.
Heißt es auf der DİTİB-Seite im Internet. Mit anderen Worten, der Koran ist das Gesetz.
Siebtes Kapitel. Gewalt im Koran.
Ich habe den Koran als Kind auswendig lernen müssen, wie Teslime und Gül. Darunter auch Suren wie diese. Sure 9, Vers 29.
Tötet diejenigen, die nicht an Gott und den jüngsten Tag glauben und nicht verbieten, was Gott und sein Gesandter verboten haben und nicht der wahren Religion angehören.
Die Koranverse, die zu Gewalt gegen Nichtmuslime aufrufen, könnte man im historischen Zusammenhang sehen, wenn die Terrorgruppen nicht genau diese Verse heute als Rechtfertigung für Gewalttaten missbraucht hätten.
Wir haben die Freiheit, uns zum Islam zu bekennen und zu sagen, wir sind Muslime. Aber wenn wir im vollen Umfang den Islam praktizieren wollen, dann gibt es Probleme. Aber dafür haben wir unsere Vereine. Die sind rechtlich legitim. Wir haben unsere eingetragene Vereine, Sportvereine, Kulturvereine und Moscheegemeinden.
Jeder Moscheeverein gründet weitere Vereine. Vereine für Schule und Bildung, Vereine für Frauen, für Wirtschaft und Finanzen, für Beziehungen zu Nichtmuslimen, für internationale Beziehungen, für Medien, für strategische Planungen, für Rechtsstreitigkeiten und für die Forschung. Dann gibt es die DITIB-Akademie und vieles mehr.
Dann gibt es aber auch noch Jugendbeauftragter, Frauenbeauftragter und Beauftragte für Senioren. Zum Beispiel Möglichkeiten der Freizeitgestaltung.
Sogar für die Datenverarbeitung und für hygienische und technische Dienste gibt es ein Büro. Die DITIB-Moscheegemeinden sind in Deutschland ein riesiger Apparat, der alle gesellschaftlichen Bereiche abdeckt. Auf die Frage, wie dieser gewaltige Apparat finanziert wird, gibt Alboa keine klare Antwort.
Es ist alles hier ehrenamtlich. Diejenigen, die in die Moschee kommen, leisten einen freiwilligen Beitrag. Manche sind eingetragenes Mitglied und leisten einen monatlichen, regelmäßigen Mitgliedsbeitrag. Manche spenden nur, sind keine eingetragenen Mitglieder. Und das genügt aber nicht, um die gesamte Kosten zu tragen.
Vor allem würden die Spenden und Beiträge nicht ausreichen, um alle Imame zu finanzieren. Die stehen auf der Gehaltsliste des Religionsministeriums in Ankara. So die Welt am Sonntag vom April 2016. Ihr hatte DITIB mitgeteilt, dass das Religionsministerium derzeit rund 970 Imame nach Deutschland entsandt habe, die regulär je 5 Jahre hier blieben. Die Zeitung schrieb weiter:
Das Religionsministerium der Türkei, das auch DITIB anleitet, verfügt 2016 über rund 6,4 Milliarden türkische Lira, rund 1,8 Milliarden Euro.
Der Einfluss aus Ankara auf die Moscheegemeinden in Deutschland war von Anfang an sehr groß, ohne dass daran öffentlich Anstoß genommen worden wäre. Ridwan Çakır zum Beispiel, ein Mann, der seinen Militärdienst in der Türkei als Ersatzoffizier geleistet hatte, wurde zunächst stellvertretender Präsident des Religionsministeriums, ehe er 2003 bis 2007 als türkischer Botschaftsrat nach Berlin kam und gleichzeitig als Präsident der Moscheegemeinde DITIB in Köln fungierte. Die Türkei verstand sich damals noch als ein demokratisches, laizistisches Land, das sich an westlichen Werten orientieren wollte. Doch unter Recep Tayyip Erdogans Regierung begann eine Re-Islamisierung, die bis heute immer stärker voranschreitet. Nordrhein-Westfalen führte 2012 islamischen Religionsunterricht zunächst an Grundschulen, später auch an weiterführenden Schulen ein. Die Regierung in Baden-Württemberg möchte 2018 regulären islamischen Religionsunterricht an den Schulen anbieten.
Aber es gibt durchaus Politiker, die sagen, die Imame sollen nicht aus der Türkei kommen. Das sagt man leider heute so, obwohl es grundgesetzlich garantiert ist, die Gemeinde kann seinen Pfarrer oder seinen Imam selbst bestimmen. Das gehört zu dem Selbstbestimmungsrecht der Gemeinde.
Der deutsche Staat erwartet mehr Loyalität von den Muslimen, sagte Kanzlerin Merkel im Sommer 2016. Andererseits erwartet auch der türkische Staatspräsident Erdogan von den türkischen Muslimen in Deutschland Loyalität. Heute mehr denn je.
8. Kapitel. Traumziel Türkei. Traumziel Türkei.
Am nächsten Morgen gehe ich noch einmal ins Mosaik. Ich frage mich die ganze Zeit, wenn alles hier so schlecht ist, warum lebt Hassan mit seiner Familie überhaupt noch in Deutschland?
Wir wollten ganze Familie, alle Familie Türkei gehen, für immer. Für immer wollten wir weg von hier. Aber hat nicht geklappt, wegen dieser Bürgermeister. Muzaffer Taşkel, da ist er.
Der türkische Staat unterstützt Geschäftsleute mit Fördermitteln und Zuschüssen, wenn sie in ihre Heimat investieren. Hassan hat die Genehmigung bekommen, um eine Ferienanlage in der Türkei zu bauen. Er hat den Architektenplan und sämtliche Genehmigungen erhalten. Als es aber um die Auszahlung der Zuschüsse des Staates ging, verweigerte der Bürgermeister seine Zustimmung. Die Familie Hasan Özyürüks, der Imam und Generalsekretär der Moscheegemeinde Bakir al-Boa, sind auf ihre Weise nun doch gezwungen, in der deutschen Kultur anzukommen. Al-Boa hat noch eine Chance, die Mehrheit der türkischen Muslime zu überzeugen, DİTİB vom türkischen Staat und dessen Politik zu trennen, um die Unabhängigkeit der Gemeinde als Verein zu bewahren. Das hieße, islamische Aufklärung zu betreiben, also den Islam nicht wie in Medina, sondern wie im 21. Jahrhundert zu praktizieren. Dann kann DİTİB auch sämtliche Rechte der Religionsfreiheit für Muslime in Deutschland in Anspruch nehmen. Hasan und seine Familie werden hier bleiben müssen. Sie sind in der Türkei nicht mehr willkommen.
Und diese Türken, die Türkei wohnen, die denken, dass wir Ausländer. Wir sind Ausländer. Wenn wir Türkei fahren, Türkei sagen, hier sind Deutsche. Die nennen uns als Deutsche. Verstehst? Und hier sind wir Ausländer. Überall bist du Ausländer.
Ein Feature von Gafur Zamani. Die Sprecher waren Marc-Oliver Schulze, Andreas Klaue und Jule Hölzgen.
WDR 5. In einer Übernahme aus der ARD hören Sie nun die Tagesschau und den Presseclub.
Guten Tag, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die USA haben damit begonnen, einen Flugzeugträger und mehrere Kriegsschiffe in die Nähe der koreanischen Halbinsel zu verlegen. Dies sei eine Reaktion auf die jüngsten Provokationen Nordkoreas, sagte ein Sprecher der US-Armee. Der Flugzeugträger USS Carl Vinson, hier Archivaufnahmen, habe seine Basis in Singapur bereits verlassen, teilte die US-Marine mit. Im Gefolge seien auch Kreuzer und Zerstörer. Das kommunistische Nordkorea hatte am Mittwoch erneut einen Raketentest durchgeführt, der vom UN-Sicherheitsrat verurteilt wurde.
Bayern 2. Radio Mikro.
Wir fahren dieses Jahr auf einen FKK-Campingplatz.
Was?
FKK. Das ist eine Abkürzung für Freikörperkultur. Also, da sind einfach alle nackig.
Hä?
Da ist auch ein Strand dabei und da kann man nackt baden und...
Sind da auch andere Kinder?
Ja, natürlich. Aber auch Erwachsene, Alte, Junge, eben alle.
Und die sind alle...
nackt? Warum wir wo, wann, was anziehen? Oder eben nicht. Eine Sendung von Silke Wolfrum.
Also wenn meine Eltern sagen, ja, wir machen jetzt einen FKK-Urlaub, würde ich sagen, nein, auf keinen Fall, weil mir wäre es total peinlich. Aber vielleicht würde ich mich langsam dran gewöhnen, dass halt alle ja so nackt sind. Aber man fühlt sich einfach, wenn man nackt ist, total komisch, auch wenn alle anderen Leute auch nackt sind.
Mir wäre es unangenehm, weil dann halt alle meine Körperteile sehen, die ich eigentlich sozusagen versteck.
Ich war schon mal auf einem FKK-Campingplatz. Also ich denke gar nicht darüber nach, dass ich nackig bin, weil man ist total abgelenkt, wenn man spielt oder badet.
Es ist ja auch nicht schlimm, dass man dann nackig miteinander spielt. Die Jungs und Mädels spielen einfach ganz normal miteinander, weil es nichts Besonderes dann einfach ist.
Also ich will das dann gar nicht sehen. Ich finde das auch eklig, die Teile, die man halt versteckt, sage ich jetzt mal. Also von mir finde ich sie jetzt nicht eklig, aber wenn ich von einem fremden Mann die sehe, finde ich die einfach eklig, weil ich will dann nie hinschauen.
Ich finde nicht nett, wenn jemand sagt, das ist eklig, weil jeder ist halt so, wie er ist. Ich war schon mal auf einem Campingplatz, wo man sich anziehen musste und das war halt nicht so schön. Mir gefällt am besten, der ganze Körper wird dann braun gebrannt und man kann auch schneller baden gehen und man muss halt nicht im Sandkasten alles anlassen und die Kleidung wird dreckig.
Bei uns in der DDR sind alle nackt baden gegangen. Das war total normal.
Was war nochmal die DDR?
Also bitte, Ina, du wirst doch nicht vergessen haben, dass Deutschland bis vor gar nicht langer Zeit zweigeteilt war. Und ich habe meine Kindheit in dem einen Teil verbracht, im Osten, und deine Mutter im anderen, im Westen.
Aber da kannten wir uns noch nicht.
Aber wie denn auch? War ja strikt verboten, von Ost nach West zu reisen.
Und im Osten waren alle nackt?
Ja, natürlich nicht immer. Aber da gab's überall Nacktbadestrände.
Ja, also das war schon anders als bei uns im Westen. Weißt du noch, Klaus, als wir uns kennengelernt haben, dann hier in München, nach dem Mauerfall, da waren wir am Walchensee und da bist du nackig rein. Ich habe gedacht, was macht der denn da? Zieht er einfach seine Unterhose aus? Da kannten wir uns gerade mal 2 Minuten.
Ja, was ist denn auch dabei?
Bist du dann auch nackig ins Wasser, Mama?
Natürlich nicht. Also was denkst du denn? Wir haben nie nackt gebadet. Ich habe ja noch nicht mal meine eigenen Eltern nackt gesehen. Die haben immer die Badezimmertür abgeschlossen.
Mein Name ist Thomas Reinhardt. Ich bin Professor für Ethnologie an der Universität in München. Ethnologie, da hat man früher Völkerkunde dazu gesagt. Wir sind Menschen, die beschäftigen sich mit Menschen, die anders leben, als wir es in unserer Gesellschaft tun.
Ich habe schon mehrere Leute gesehen, also vor allem Frauen. Ich weiß nicht genau aus welchem arabischen Land, aber die hatten irgendwie wie so ein Gummikopftuch um und die hatten irgendwie nicht so Badeanzug oder Bikini an, sondern die hatten wie so ein Kleid mit langen Ärmeln und einer Hose an. Die habe ich mal im Schwimmbad gesehen.
Es gibt im orthodoxen Judentum oder im Islam sehr viele Vorschriften, wie viel vom Körper bedeckt sein muss. Es gibt unterschiedliche Grade der Verhüllung. Es kann einfach ein Kopftuch sein, bei dem die Haare verhüllt werden. Es kann eine Ganzverschleierung sein, bei der das ganze Gesicht bedeckt ist. Es kann eine Verschleierung wirklich bis zu den Füßen sein. In ganz extremen Fällen kann tatsächlich auch die Stimme davon betroffen sein, dass Frauen gar nicht öffentlich sprechen dürfen, weil auch die Stimme zum Bereich des Körpers gehört, der nicht öffentlich gezeigt werden soll.
Ich finde, der Staat könnte sagen, man muss seine Geschlechtsteile verdecken, aber alles andere kann man machen, wie man will.
Ich habe auch mal in so einem Film von früher gesehen, da waren so 2 Wege und oben ein Schild, Herrenstrand und Frauenstrand. Und da gab es immer so Badefrauen und Bademänner und die haben halt so Wagen rumgeschoben und in den Wagen haben sie sich halt dann die Männer und Frauen getrennt umgezogen und die sind auch halt getrennt gebadet.
Jetzt zeigt man halt einfach viel mehr Haut beim Baden.
Meine Beobachtung ist eher, dass die Bademode wieder deutlich mehr Stoff beinhaltet als vor einigen Jahren noch. Es gibt heute deutlich weniger Nacktbader und auch die Badehosen zum Beispiel für Jungs haben heute viel mehr Stoff als in den 70er, 80er, 90er Jahren. Die liegen auch nicht mehr so eng an. Heute laufen die meisten, wenn ich so im Schwimmbad mich umschaue, mit sehr weiten Shorts rum und schwimmen damit. Auch bei Mädchen gibt's, glaube ich, heute viel mehr Badeanzüge als eine ganze Weile. Es wird längst nicht mehr so viel oben ohne oder ganz nackt gebadet wie vor 20, 30 Jahren noch. Also hier gibt's eine deutliche Abnahme sogar von Nacktheit.
Ich finde, man muss eigentlich gar nicht so viel bedecken, wie die Mädchen immer so tun. Ich hüpf zum Beispiel auch draußen gern mal nur im Bikini-Unterteil rum, wenn ich jetzt noch so jung bin, nichts ausmacht, wenn ich obenrum gesehen werde, weil ich habe noch keine Busen.
Nackt sind wir alle gleich. Da siehst du nicht, ob einer Kohle hat oder nicht.
Na, dafür siehst du einiges andere.
Man sieht Busen, Penis und Scheide und das ist ganz natürlich. So sind wir geboren.
Aber müssen das wirklich alle sehen?
Ich sehe meinen Papa nackt, meine Mama und auch meinen Bruder, aber ich sehe halt auch meine Cousins und Cousinen nackt, weil
die sind ja eigentlich so wie die enge Familie und mit denen komme ich halt gut aus und mit denen macht es eigentlich nichts, nackt zu sein, weil sie ja nicht fremd sind, sondern weil sie zur Familie gehören.
Also früher, als ich noch ganz klein war, habe ich mir auch nichts angezogen, weil da war es mir auch nicht so unangenehm, weil man wird ja immer größer und dann verändert sich der Körper auch und dann wird es einem halt irgendwann dann auch ungemütlich, halt wenn man so ganz nackt ist und dich alle sehen.
Das ist einfach ein tolles Gefühl, nackt ins Wasser zu springen.
Ich weiß nicht.
Es ist nun mal so, dass der Mensch irgendwann ein Schamgefühl entwickelt. Das ist ganz natürlich.
Natürlich? Das ist gar nichts natürlich. Das ist anerzogen.
Darf ich jetzt auch mal was sagen?
Später.